Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, bei diesem etwas schweißtreibenden Wetter. Wir fangen sofort an, lesen abwechselnd Schwedisch, Deutsch. Der Abschluss der Lesung wird dann Jan-Heinz Sanjuro mit einem kurzen schwedischen Text machen. Eine kleine Vorbemerkung: Es geht in diesem Buch um den Vater von Johannes Sanjuro. Es geht aber auch um die Beziehung des Sohnes zum Vater, der Vater ein Flüchtling aus Uganda. Johannes selbst in Schweden aufgewachsen und geboren. Und das Kapitel, das wir lesen, spielt sozusagen in der Gegenwart in Schweden und beide tauchen in diesem Kapitel auf. Johannes macht den Anfang.
Jag minns hur han i min barndom står i ett fönster framför fallande snö. Han brukar fortfarande ha mardrömmar då om att han är kvar i lägret. Han vaknar andfådd i sängen. Han vet inte var han är någonstans. Han lämnar kvinnan som sover bredvid honom och tassar över det repa parkettgolvet. Ställer sig i vardagsrumsfönstret. Står länge och tittar ut i natten på snön. Han är inte kvar där längre. Det faller ingen snö i Afrika. Han blir aldrig en trygg varelse.
Ich weiß noch, dass er in meiner Kindheit an einem Fenster vor fallendem Schnee steht. Zu dieser Zeit wird er immer noch von Albträumen heimgesucht, in denen er wieder im Lager ist. Er erwacht atemlos im Bett und weiß nicht mehr, wo er ist. Er verlässt die neben ihm schlafende Frau und tapst leise über den zerkratzten Parkettboden. Er stellt sich ans Wohnzimmerfenster, bleibt dort lange stehen und schaut in die Nacht und auf den Schnee hinaus. Er ist nicht mehr dort. In Afrika schneit es nicht. Er wird sich niemals geborgen fühlen können. Ende Februar. Autos fliegen im Abend davon, ausdruckslose Gesichter hinter Windschutzscheiben. Gestern traf ich ihn. Wieder einmal wurde mir schlagartig bewusst, dass er ohne Vater ist. Plötzlich war der Gedanke da, mitten in einer seiner Gesten. Es zeigt sich auch in seinen Augen, mein Vater. Er besaß ein kleines Stoffabzeichen, das er an einem feucht-kalten Frühlingstag in Bourges auf eine Jeansjacke leimte, seine Flügel aus Athen. Das Abzeichen hatte er nach seinem ersten Alleinflug bekommen. Er läuft unten auf dem Hof mit einem großen silbernen Kassettenrekorder auf der Schulter umher, in einer Jeansjacke mit abgeschnittenen Ärmeln und kleinen, aus Goldfäden gestickten Flügeln auf der Brust. Schneeregen, ein wolkiger, lichtdurchbrochener Himmel. Ich stehe an meinem Fenster und schaue auf den Verkehr hinaus. Ich lese Nyereres Reden und Manifeste und rufe mir in Erinnerung, wie ich als Jugendlicher das Kommunistische Manifest und die Tagebücher Che Guevaras las, wie die Vision mich packte und verwandelte, wie die Geschichte uns mit raschelnden Todesflügeln berührt. In der Arusha-Deklaration, die Nyerere vorlegte, unmittelbar nachdem er die ersten und einzigen freien Präsidentenwahlen des Landes gewonnen hatte, ermahnte er seine Mitbürger dazu, hart zu arbeiten und das Tanzen, Trinken und Tratschen aufzugeben. Man solle Brunnen bohren, Bewässerungsgräben ausheben, Dämme anlegen, man solle eine neue Welt erschaffen, neue Meere, einen neuen Himmel. Als ich heute Vormittag auf dem Weg zur Moschee war, kam mir im Schneematsch auf dem Parkplatz der Nachbar mit seinem Rollator entgegen. Er erkundigte sich, ob ich ein Bier haben wolle. Er hatte Dosen in einem Korb auf seinem Rollator. Vater und er arbeiteten in den 80ern gemeinsam im Hafen. Es dämmert. Die Tage verschwinden, sie verwehen zwischen meinen Fingern. In der Moschee gab es eine kurze Predigt über das Leben des Propheten. Möge der Friede Gottes mit ihm sein. Der Prophet wurde am ersten Frühlingstag geboren. Er hatte übrigens auch keinen Vater und keine Mutter. Es ist, als würde Vater aus dem Nichts kommen, aus einer gewaltigen Einsamkeit, die wie der Himmel ist. Vor den Fenstern wirbelten im Sonnenlicht sachte Schneekristalle umher. Die Männer in der Moschee fragten nach Vater. Sie wollen wissen, wie es um seine Gesundheit bestellt ist. Ich zucke mit den Schultern und sage, Inshallah, wird es ihm besser gehen. Inshallah, betet für ihn. Aber vielleicht ist sein Ende jetzt doch nicht mehr fern. Als ich ihn gestern besuchte, saß er in seiner Wohnung und blätterte in einer Flut von Behördenbriefen und Bankschreiben. Er zerriss eine Mahnung zu einem alten Studiendarlehen und warf sie in den Papierkorb. Die Ufer des Todes werden von Überweisungsträgern überschwemmt. Es bleibt mir wohl nicht mehr so viel Zeit, sagte er, über sein Leben, sein Wolfsleben. Er nimmt zahlreiche schmerzstillende Medikamente, auch andere. Wir wissen nicht, ob sein Körper die transplantierte Lunge annehmen wird. In den Nächten, in diesem wiederkehrenden Traum, halte ich einen Vogel in meinen Händen, ganz fest, die schlagenden Flügel eng an den kleinen Körper gepresst. Mein Leben lang diese Einsamkeit und das Gefühl von Unausweichlichkeit. Ich lese etwas über Chinas Beziehungen zu Tansania, suche nach Klarheit, Erkenntnis. Schon Ende des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Chinesen nach Ostafrika, um wie die Inder und Pakistaner beim Eisenbahnbau für die Briten zu arbeiten, und eine zweite Welle chinesischer Einwanderer kam Ende der 60er Jahre nach Tansania, als Mao Arbeiter dorthin schickte, um eine neue Eisenbahn zu bauen. Schwieriger ist es, offizielle Erklärungen für die Anwesenheit chinesischer Militärs zu finden. Es ist vor allem Amin, der die tansanischen Streitkräfte beschuldigt, 72 und später die Grenze zu überschreiten und unter chinesischen Befehlshabern zu kämpfen. Ich bat ihn darum, mir noch einmal seine Fotos ansehen zu dürfen. Er holte den Koffer aus dem Schrank. Übrig geblieben sind größtenteils Porträtaufnahmen, die Mutter gemacht hat. Ich lachte über die weiten Schläge der Hosen. Er meinte, Mutter habe diese Hosen aus Europa mitgebracht. Und im Übrigen habe man sich damals ebenso gekleidet. Das sei zu jener Zeit Mode gewesen. Es gibt eine sehr schöne Aufnahme, auf der er ganz in Weiß gekleidet ist und breitbeinig in einem Garten steht. Er lacht. Dieses Bild ist wie das glückliche Ende, das ich mir wünsche. Vor mir, vor uns. Es gibt ein Fluglogbuch. Ein türkisfarbenes, geheftetes Notizbuch, dessen Seiten in mehreren Spalten unterteilt sind. Ein Foto von ihm und John. John hat den Arm um ihn gelegt und sie sitzen unter einem Bogen aus roten Kletterrosen. Der Fotograf muss einen Filter benutzt haben, denn das Bild ist verschwommen wie bei den Liebesszenen alter Filme in Technicolor. Ich frage ihn, ob der Koffer aus Afrika sei, aber er meinte, er habe ihn gekauft, als er einige Jahre an der Technischen Hochschule Chalmers in Göteborg studierte. Der Koffer, den er besaß, als er aus Afrika kam, war aus Pappe, erläuterte er. Manchmal fragt er mich, wie ich mit meinem Buch vorankomme. Als ich ihn einmal vor langer Zeit im Krankenhaus besuchte, las ich ihm einen Abschnitt daraus vor. Es ging in der Passage ums Fliegen und er berichtigte ein technisches Detail, bei dem es um Aerodynamik ging und das auf Englisch als Stall bezeichnet wird. Wenn die Maschine anfängt, wie ein Stein zu fallen, weil sie zu langsam fliegt, und man schnell einen Sturzflug einleiten muss, um wieder eine ausreichend hohe Geschwindigkeit zu erreichen und so Auftrieb zu erzeugen. So ungefähr. Er zeigte mir mit der Hand, wie man das Flugzeug seitlich legt und in die Tiefe hinabtaucht.
Jag föddes i Borås. När jag var 6 eller 7 år flyttade jag med mamma och mina bröder till Växjö. Pappa flyttade till Göteborg och jag och mina bröder hade mycket lite kontakt med honom efter det. Jag slogs på lekplatser. Jag drev ensam hemåt längs vägkanten. Min uppväxt var som allas. Befolkad av jättar. Det finns inget slut. Därför att det finns ingen början. Jag har 2 bröder, 1 syster. Mamma har nämnt någon gång att pappa hade flera systrar som han aldrig talade om, som han förnekade då hon frågade. Jag drar mig för att fråga honom om det. Kanske har det bara att göra med hur släktskap räknas hos Langi. Att kvinnor anses ingå i den familj som de gifter in sig i snarare än den familj de kommer ifrån. Allt är så oformligt när det kommer till honom. Allt viker undan när jag griper efter det. Allt är skuggor, berättelser som ändras. Allt är historia.
Ich wurde in Borås geboren. Als ich 6 oder 7 war, zog ich mit meiner Mutter und meinen Brüdern nach Växjö. Vater ging nach Göteborg und meine Brüder und ich hatten danach nur sehr wenig Kontakt zu ihm. Ich wurde auf Spielplätzen geschlagen. Ich trödelte alleine am Straßenrand nach Hause. Meine Kindheit war wie die aller, von Riesen bevölkert. Es gibt kein Ende, weil es keinen Anfang gibt. Ich habe 2 Brüder, 1 Schwester. Mutter hat irgendwann erwähnt, dass Vater mehrere Schwestern hatte, über die er jedoch niemals sprach, die er verleugnete, wenn sie nach ihnen fragte. Ich scheue davor zurück, ihn danach zu fragen. Möglicherweise liegt es bloß daran, wie die Langi Verwandtschaft bewerten, dass Frauen eher als ein Teil der Familie betrachtet werden, in die sie einheiraten, als der Familie, aus der sie stammen. Wenn es um ihn geht, ist alles so konturlos, alles weicht zurück, wenn ich danach greife. Alles sind nur Schatten, Erzählungen, die sich laufend verändern. Alles ist Geschichte. Es ist Nacht geworden. Es fängt wieder an zu regnen, graue Bleistiftstriche zwischen den Gebäuden und ich lehne mich zum Fenster hinaus, schließe die Augen und spüre, wie der Regen meine Haut trifft, meine Lider, meine Lippen. Da draußen gibt es nur Orte, zu denen Vater auf seiner Flucht kam oder auch nicht kam. Vater sagte mir oft, ich müsse bereit sein, aus meinem Land zu fliehen, dass ich eine international gültige Ausbildung haben und jederzeit bereit sein müsse, aufzustehen und alles zurückzulassen. Splitter, Zufälligkeiten, Vorstellungen vom Schicksal, dass gewisse Dinge in einem Buch festgehalten sind, bevor die Geschichte beginnt. Als ich 16 bin, lese ich auf einem Stromkasten sitzend die Verdammten dieser Erde. Nyerere liest das gleiche Buch und benutzt die gleichen Ideen, um Tansania auf brutalste Weise umzugestalten. In den 30er Jahren studiert Nyerere Staatswissenschaft an der Universität von Tabora. In den 70er Jahren kommt mein Vater aus dem Weg zum Lager durch Tabora. In den Tiefen der Zeit spielte ein Junge in einem Internat Antonius in Julius Caesar. Und es ist Nyerere gewesen, der das Stück ins Kiswahili übersetzt hat. Ein 50 Jahre später kann der Junge immer noch Textabschnitte aus seiner Rolle zitieren. Er sagt, lass mich dein Spiegel sein. Nachts sehe ich Bücher, die zerfallen, wie meine Zigaretten in dem Regen zerfallen, der die Stadt wäscht. Bücher, die wie Länder zerfallen, Skulpturen aus schwerem, nassem Sand, Bücher, die zusammenbrechen wie Wellen, die brechen.
Djupt nere i tiden spelar en pojke på en internatskola Antonius i Julius Caesar. Och det är Nyerere som har översatt pjäsen till swahili. Pojken kan fortfarande ett halvt århundrade senare citera stycken i sin roll. Han säger, låt mig vara din spegel. Om nätterna ser jag böcker som faller sönder så som mina cigaretter faller sönder i regnen som tvättar staden. Böcker som faller sönder som länder. Skulpturer av tung, våt sand. Böcker som rasar ihop som vågor som rasar.